Blackbox LLM. Einheitsbrei statt Feinkost. Was können SLMs besser?
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
LLMs oder SMLs fürs Business. Zu Gast bei mir im Studio ist Rolf Löbisch. Er ist Head of AI bei IBM in der Dachregion sowie Director Data and AI. Dort verantwortet er IBMs KI-Geschäft in der Dachregion und berät Führungskräfte in Sachen KI. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO.
Hallo Jürgen, schön bei dir zu sein.
Hallo Rolf. Mit dir haben wir heute einen Experten zu Gast, der sich schon länger mit der praktischen Nutzung von KI in Deutschland befasst. Bevor wir tiefer in die Diskussion einsteigen, was sind aus deiner Sicht zurzeit die drängendsten Probleme bei der KI-Einführung in Unternehmen?
Oh, das ist eine spannende und gern gefragte Frage, Jürgen. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, was im Markt gerade passiert, ich glaube, wir sehen, dass viele Unternehmen haben inzwischen ganz viel ausprobiert, haben die ersten Erfahrungen gemacht, so mit den, ich sag mal, einfachen Effizienzsteigerungen, wo Assistenten einsetzt, wo man dann so chatte mit Dokumenten, Wissensdatenbanken. Ich habe so Co-Piloten und Ähnliches implementiert und stehen jetzt oft an dem Punkt, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir erste Effizienzen erreicht, aber der echte ROI im Sinne von wirklich der Outcome-Ergebnisse, da hapert es noch. Und da der nächste große Schritt zu erreichen, wie komme ich rein von Effizienz in Richtung echte Effektivität, ich mache was Neues, ich erreiche wirklich gerne ein ganz neues Level von Produktivität, von ROI, wo wir alle hinwollen, was ja auch so das Wertversprechen war in den letzten 12, 18, 20, 24 Monaten hat man ja viel darüber diskutiert, wie könnte sich die Welt plötzlich verändern. Jetzt immer so einen gewissen Tal stelle ich fest. Und jetzt hast du mich gefragt, was sind so die Herausforderungen, mit denen Unternehmen zu tun haben. Ich glaube, es gibt da so ein paar Dinge, die sich bewegt haben. Und das passt gut, glaube ich, auch als Einleitung für unser Thema, für das heutigen Podcast. Es ist auf der einen Seite neben Unternehmen wahr, ja, KI mit dem Ansatz, ich habe so das eine Large Language Modell, gegen das ich meine Frage schieße und ich verbinde das vielleicht noch mit so ein paar Dokumenten. Mensch, das generiert echt Kosten, wenn ich das nutze. Und dann ist so ein einzelnes Token, ist zwar irgendwie ein kleiner Centbetrag, aber wenn dann doch ein paar Token dazukommen und ich große Dokumente habe, dann generiere ich da doch wirklich Summen. Und das rechnet sich dann mit der Zeit zusammen und dann ist auch die Frage, steht dann wirklich sozusagen Nutzen und Ertrag noch im gesunden Verhältnis? Also ich glaube, ROI ist so eine echte Herausforderung, den zu zeigen und den auch wirklich aufzuzeigen für die Use Cases, die man heute in den Piloten gemacht hat. Das ist für viele Unternehmen heute eine Challenge.
Du hast gerade schon angedeutet, die Diskussion über den ROI von KI. In dem Zusammenhang wird mittlerweile ja auch viel über die Modelle diskutiert. Ist ein Large Language Modell oder ein Small Language Modell der richtige Weg? Ich habe den Eindruck, dass bei den Leuten teilweise der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen noch nicht so ganz klar ist. Könntest du vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem LLM und einem SLM ist?
Mache ich gern, weil es erklärt, warum wir bei SLM überhaupt brauchen oder kleinere Modelle, warum da der Trend dahin geht, weil was wir jetzt wahrgenommen haben im Markt, der Ansatz war, wir haben das große Modell und ja, das Modell liefert bessere Ergebnisse, wenn wir mehr Daten reinwerfen und wenn wir mehr Compute Power dahinter stecken. Und letztendlich erklärt das auch, warum die Modelle so groß und am Schluss so teuer und so so einen großen Energieverbrauch haben. Und dann haben wir jetzt über die letzten Monate gesehen, das gibt die Ergebnisse, die wir raus erreichen, kommen an so einen Kumulationspunkt. Je mehr Daten dahinter steigern das Ergebnis, also 50%, 100% mehr Daten steigern das Ergebnis, nur um wenige Prozent mehr. Also es gibt irgendwo so einen Punkt, da läuft es gerade hin, da ist die Frage, wie viel bringt es mir wirklich jetzt in der Richtung noch weiterzuentwickeln? Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es so dieses große Einheitsmodell gibt, was aber toll ist, wenn ich so einen Consumer-Ansatz, ich will für eine sehr offene Frage und für sehr offene Themenfelder will ich Antworten für bekommen, ist das ein toller Einsatzzweck. Aber wenn ich jetzt in der Unternehmenswelt denke und denke, ich habe eigentlich sehr klare Aufgaben, die ich lösen möchte und in diesen sehr klaren Aufgaben dann auch mit meinen eigenen Daten arbeiten muss, dann habe ich eine echte Herausforderung, das mit diesem großen Modell zu verbinden. Es gibt eine echte Herausforderung in der Art und Weise, wie die heutigen großen Modelle sind, wie ich diese mit meinen Daten im Unternehmen verbunden kriege und das dann wirklich kosteneffizient und transparent und auch nachvollziehbar mit meinen eigenen Daten im Unternehmen umzusetzen. Und da kommen dann die Small Language Modelle ins Spiel im Sinne von, und es müssen gar nicht zwangsläufig Language Modelle sein. Ich glaube, der gleiche Ansatz lässt sich auch für andere Spezifika fahren. Aber da kann man sagen, gibt einen anderen Ansatz zu sagen, ich nehme ein kleineres Modell, das spezifischer ist, das ich dann für einen bestimmten Einsatzzweck herannehme, das mit weniger Parametern auskommt, was mir aber für den Einsatzzweck, den ich nutzen möchte, genauso gute Ergebnisse liefert wie möglicherweise das große Einheitsmodell und das aber eben mit einer viel kleineren Grundgesamtheit, was die Größe des Modells angeht. Und das ist so der signifikante Unterschied am Ende zwischen einem LLM, so dieser allgemeine Ansatz, versus einem spezialisierten Ansatz, den ich in SLM-Modellen fahre.
Also verstehe ich dich richtig, das große Pro in Sachen SLM wäre, dass es zum einen effizienter ist und durch diese Effizienz spare ich als Unternehmen im Enderfolg gleichzeitig auch Geld, weil ich weniger Tokens verbrauche.
Genau, am Schluss ist ja, da ist das die Mathematik und die Physik ist da sehr klar. Wenn mein Modell sehr groß ist und ich einen Token, eine Frage reinstelle, vielleicht auch noch Dokumente im Kontext mitgebe, das muss durch das gesamte Modell in der Inference durchgerechnet werden. Und genauso große Modelle heißen auch, dass ich sehr große Datenmengen im Training habe. Das heißt, dass ich auch große Trainingskosten generiere. Das heißt, auch da muss ich eine große Menge an Daten rechnen, was am Schluss heißt, man kann einen wahrscheinlich linearen Zusammenhang zwischen der Größe des Modells, dem Ressourcenverbrauch und damit aber letztendlich auch mit den Kosten, die dahinter stehen, annehmen und sicherlich auch damit in Verbindung, wenn man so bei Sustainability und ähnliches denkt, natürlich auch ein CO2-Verbrauch und ähnliches dahinter denken.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann könnte ja ein Nachteil der SLM sein, dass ich beim Training, dadurch, dass ich nicht mehr diese Riesendatenmenge habe, sehr viel gezielter, sehr viel genauer meine Trainingsdaten auswählen muss. Also nicht mehr wie beim SLM irgendwo, ich sage jetzt mal, mit der Schrotflinte auf die Daten schießen kann und alles Mögliche nehmen, sondern dass ich da sagen muss, wenn ich zum Beispiel ein SLM will, ich sage jetzt mal für die Medizin, für Erkältungsforschung oder so, dass ich dann sehr gezielt, sehr narrow-minded diese Daten, die Trainingsdaten aussuchen muss.
Das sind zwei unterschiedliche Paradigmen. Also so wie du sagtest, die Schrotflinte, das ist so ein bisschen, je mehr Daten, je mehr Wissen ich irgendwie so das Gefühl, das gesamte Verfügbare ist und das gesamte Internet in ein Large-Language-Modell zu bringen, das ist das eine Paradigma. Der andere Ansatz ist, ich gehe nicht über Quantität, sondern ich gehe über Qualität im Training. Und dann, wenn ich jetzt an einen Kontext denke, ich will KI im Unternehmen einsetzen und will, dass mein KI-Modell in den Unternehmenskontext vielleicht auch, ein bisschen Finanzkontext auch versteht. Und dann ist es wahrscheinlich ganz gut, dass ich mir Gedanken mache. Also A, ist es gut, dass ich mir Gedanken mache, welche Daten nehme ich rein und dabei genau vorzuselektieren. Aber wenn ich genau ein solches Ziel im Auge habe, sich zu überlegen, ja, welche Daten sind denn dafür relevant? Und dann ist es nicht wichtig, dass ich nochmal eine große Menge von Text reinziehe aus dem Internet im Sinne von, dass die Sprache noch besser ist, sondern es ist vielleicht besser, ich nehme ja noch einen gewissen Anteil von Daten, die mir helfen, Finanzkontext zu verstehen. Also zum Beispiel mal ein gewisses Set von Bilanzen dem Modell zum Training beizufüttern oder aber auch Dinge, die einfach qualitativ einen hohen Impact im Sinne von, da steckt echtes Wissen drin, auch im Sinne von akademischen Daten anzufüttern. Insofern wirklich zu kuratieren, welche Daten nehme ich jetzt in meinen Trainingsdatensatz. Kuratieren heißt aber auch, ich sortiere auch aus. Also ich nehme dann auch nicht das Internet so, wie es ist, mit all den Stilblüten, die an Sprache und Hate Speech und was wir alles da draußen sehen, existieren, sondern kuratiere auch schon mal vor, im Sinne von, welche Art von Sprache soll mein Modell eigentlich sprechen. Kann dabei auch mir anschauen, wenn ich so ein Modell baue, naja, welche Informationen kann ich überhaupt einfließen lassen? Und man denke so auch an Intellectual Property, Copyright. Also dabei viel in Zeit zu investieren. Das lohnt sich. Das haben wir mit unseren Granite-Modellen bei der IBM gesehen, wo wir uns diese Arbeit gemacht haben, wirklich Qualität in diesen Trainingsprozess reinzustecken, wenn es darum geht, Trainingsdaten zu kuratieren und dann wirklich auch, dein Bild war vorhin narrow down, also dann von irgendwo 6-7 Terabyte an Grunddaten zu kommen und dann aber durchzudeklinieren und am Ende vielleicht noch irgendwie 1,5-2 Terabyte übrig zu haben, die wirklich ins Training fließen und dann wirklich das Modell erzeugen, dann kriege ich am Ende ein Modell raus, das eine ganz andere Art von Qualität an Daten bekommen hat und damit auch sehr viel präziser und mit einer höheren Qualität am Ende dann Ergebnisse liefert, gemessen an dem, was ich an Ressourceneinsatz hineinwerfen muss.
Okay, die Vorteile sind mir klar. Eine Challenge, wenn ich es als Unternehmen einsetzen will, ist die Vorauswahl der Daten. Welche anderen Challenges gibt es denn, wenn ich jetzt sage, als ein Unternehmen, ja, du hast mich voll überzeugt, ich will durchaus effizienter werden, Kosten sparen, LLMs kommen für mich nicht mehr in Frage, ich nehme jetzt ein SLM, aber welche weiteren Challenges gibt es denn da dann beim Unternehmenseinsatz, die auf mich warten, die ich vielleicht vom klassischen LLM-Ansatz her noch nicht kenne?
Also der SLM-Ansatz bringt eine Reihe von Dingen mit, die für mich als Unternehmen extrem wertvoll sind. Das eine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, kleineres Modell, kostengünstiger. Das zweite ist, das steckt in diesem Narrow Down letztendlich auch drin und der Kuratierung von Daten. Ich habe eine ganz andere Art von Datentransparenz, was in meinem Modell drinsteckt. Heißt auch, ich kann mich auf mein Modell anders verlassen. Ich kann auch Modelle beziehen, zum Beispiel, wo ich auch eine klare Haftung vom Hersteller habe, im Sinne von, da steckt jetzt nichts drin, was Intellectual Property betrifft. Das ist für mich als Unternehmen extrem wichtig. Wenn ich darauf meinen Use Case, meine KI-Anwendungsfelder umsetzen möchte, dann brauche ich so eine gesunde Basis, die ich einfach vertrauenswürdig nutzen kann. Und dann ist die Frage, wie kann ich dieses Modell dann auch nutzen, um es mit meinen Unternehmensdaten zu verknüpfen, weil das ist ja das Bild, was wir auch im Markt sehen. Auf der einen Seite haben wir mit den Large Language Modellen so dieses und mit sagen wir der aus eher aus einem Consumer Umfeld kommenden KI haben wir alles verfügbare öffentlich verfügbare Wissen kombiniert mit einem proprietären Modell ergibt so die Consumer AI. Auf der anderen Seite, was wir in einem Unternehmensumfeld brauchen, ist eigentlich das proprietäre Wissen, also sprich das Wissen, was im Unternehmen liegt und was in praktisch keinem großen Large Language Modell heute als Trainingsdaten eingeflossen ist. Dieses Wissen muss ich jetzt irgendwie mit meiner KI verbinden und das ist unser Ansatz, eine Open Source KI zu nehmen, also insofern ein frei verfügbares KI-Modell zu nehmen, um in dieser Kombination mein proprietäres Wissen plus Open Source KI ist quasi am Schluss eine Enterprise AI. Diesen Ansatz, dass ich eine Basis habe, auf die ich aufbauen kann, die Open Source ist, dann aber mein eigenes Wissen anzureichern, damit ich auch so eine Anpassungsfähigkeit habe und wirklich eine Flexibilität habe, dass ich spezifische KI-Modelle, spezifische Anwendungsfälle in meinem Unternehmen lösen kann, wo ich über diesen Ansatz mit rein einheitlichen Modellen hinauskomme, sondern wirklich ganz spezifisch meine Problemstellung gelöst kriege mit meinem Kontextwissen, mit dem Gedanken dahinter. Und das zeigen uns und Studien, dass wir an der Stelle dann auch deutlich besseren ROI über diesen Ansatz fahren können und erreichen können.
Wie darf ich mir das in der Praxis vorstellen? Bleiben wir mal bei meinem Medizinbeispiel, so in Richtung Erkältung und Ähnliches, wenn wir es Atemwegserkrankung gehen. Würde das dann heißen, dass ich euch meine Daten, die ich diesbezüglich habe, zum Training dieses Modells gebe? Oder wäre es andersrum, dass ihr sagt, ihr entwickelt für mich ein Modell in Sachen Atemwegserkrankung und sucht dazu alles, was ihr finden könnt, an Informationen zusammen. Und ich kann es dann hinterher als Anwender spezifizieren, auf mein Szenario anpassen, indem ich dann noch meine eigenen Daten dazu packe.
Also, du bist jetzt das Unternehmen. Ja. Wir sind ich bin die IBM und wir haben eine eigene Cloud, wo du sagen könntest, okay, du gibst uns die Daten und wir haben da sehr vertrauenswürdige Cloud, insofern da würden wir sicherlich auch eine gute Wahl. Aber eventuell sind das Daten, wo du sagst, du möchtest sie eigentlich gar nicht rausgeben, sondern das ist sensibel, was du da hast. Das sind deine Forschungsergebnisse, das ist vielleicht deine Intellectual Property. Mhm. Und wenn das heute nicht in der Cloud ist, gibt es wahrscheinlich, sagen wir mal 10 Jahre Cloud, mindestens gibt es vermutlich einen guten Grund, warum diese Daten heute noch bei dir im Unternehmen auf Festplatten oder in irgendeinem Rechenzentrum liegen. Also insofern, da gibt es durchaus Gründe, warum mehr als die Hälfte aller Daten, Unternehmensdaten heute nicht in der Cloud sind. Und insofern, unser Ansatz ist ja, man kann KI bei uns aus der Cloud nutzen, aber wir können unsere KI auch zu dir ins Unternehmen bringen. Also sprich, unser Ansatz ist nicht, die Daten kommen zur KI, sondern am Schluss die KI kommt dahin, wo Daten sind oder wo deine Daten sind, wo du deinen Anwendungsfall, wo deine Applikation passieren soll. Und wir bringen das Basismodell mit, also auf Basis von Open Source, Apache 2.0 sind unsere Granite-Modelle lizenziert, kannst du dann deine Daten an unser Modell ergänzen. Und das ist, da gibt es inzwischen sehr effiziente Technologien, wo ich so ein Basismodell ergänzen kann, über dass ich Fähigkeiten und Wissen sozusagen on top auf das Modell antrainiere, selbst mit der Möglichkeit, das wirklich zu beschreiben und zu sagen, ich habe auch mal die Möglichkeit, einen Release-Wechsel in einem Open-Source-Modell zu fahren. Ich habe die Möglichkeit, auch bestimmte Teile zusammen anzutrainieren, zu sagen, okay, du hast auf der einen Seite Daten, die sind in einem Erkältungskontext, dann hast du vielleicht Daten, die sind irgendwo in viralen Anwendungen. Du hast Dinge, die haben irgendwas mit Kopfschmerzen zu tun. Also man denke da an verschiedene Facetten. Und jetzt ist die Frage, okay, für meinen Anwendungsfall brauche ich irgendwo Modelle. Dann nehme ich ein Basismodell und ergänze das Modell um die Facetten, die ich für meinen Anwendungsfall brauche. Also ich brauche vielleicht so ein Stückchen Kopfschmerzen, ein Stückchen Erkältung und ein Stückchen Virus ist dann genau das Modell. Aber dann habe ich ein anderes für Magen-Darm. Da habe ich vielleicht den Virus auch, aber da habe ich das Thema Kopfschmerz nicht. Also insofern kann ich da auch ganz spezifisch, wenn ich so eine Art Katalog habe, dann auch meine Modelle ergänzen in dem Ansatz. Und dann habe ich aber spezifische Modelle, die bestimmte Problemstellungen lösen und diese Problemstellung extrem kosteneffizient und transparent fahren und habe aber auch die Möglichkeit, das in dem Szenario, wie du es hast, gerade beschrieben hast, bei dir im Unternehmen zu betreiben, mit der Sicherheit auf deinen Daten geschützt, aber letztendlich auch die Möglichkeit, das ist das Tolle an einer Hybrid-Cloud-Architektur, auch je nachdem, wie sich so eine Workload verschiebt, auch mal zu überlegen, okay, jetzt will ich den gleichen Stack in vielleicht einem anderen Land in der Cloud betreiben und in einem Land der Welt muss ich es dann auch in On-Premise betreiben, je nachdem, wie vielleicht regulatorische Anforderungen, wie ich mein Sicherheitsgefühl an der Stelle auch ist, dann auch entsprechend schieben zu können.
Du sprachst gerade von spezifischen Szenarien. Wie schwierig ist es denn wirklich, das passende SLM dann für das jeweilige Szenario zu finden?
Es ist immer die Frage ist es ein SLM? Und wenn ich wirklich wir hatten es am Eingang, was ist so die Effizienz versus Effektivität, wenn ich wirklich dahin will, dass ich etwas mit neuen Mitteln anders mache und ganz andere Produktivität und ROI erreiche, würde ich die Frage stellen, sind wir wirklich dann mit einem Modell? Weil das ist sonst der klassische Ansatz gewesen, gegen ein LLM schießen wir und da kriegen wir alle Antworten. Diese Szenarien kann ich auch mit SLMs super effizient machen. Da gibt es dann auch, je nachdem, was ich für Ausrichtung habe, gibt es da auch verschiedene Modelle in einem Katalog. Also es ist, glaube ich, auch als Unternehmen wichtig, in einer Plattform zu denken, die mir ein großes Spektrum an Modellen zur Verfügung stellt. Also nicht nur Hybrid Cloud zu denken, Multicloud zu denken, sondern auch ganz bewusst auch Multimodell und auch Multimodal zu denken. Und das heißt auch, dass ich LLMs nicht ausschließe. Also es ist kein Entweder-Oder. Es gibt bestimmt Use Cases, wo ich Teile meines Use Cases über das LLM abwickle. Also zum Beispiel dann die Interaktion mit dem Benutzer, wenn ich so ein Szenario anschaue. Die Interaktion mit dem Benutzer kann ich sehr gut über einen LLM machen, wo ich sage, okay, der reine Sprachaustausch, den mache ich über das LLM, damit man einfach eine schöne natürliche Sprache hat. Dann nutze ich das LLM, das ist dann auf unserer Plattform auch on-premise verfügbar, kann ich so ein Mistral Large oder einen Meta Llama 3 nehmen, so etwas in der Form. Aber vielleicht für die Verarbeitung dahinter sozusagen, wo kommt die Antwort her und was sind dann die einzelnen Schritte dahinter, arbeite ich dann mit ganz spezifischen, kleineren Modellen, die mir dann Teile meines Gesamt-Use-Cases dann entsprechend zerlegen und bearbeiten. Und da sind wir dann schon sehr schnell in so einem, in einem agentischen Ansatz, wo wir nicht mehr sagen, okay, es ist der eine Assistent mit dem einen Modell, sondern im agentischen Ansatz, wo ich dann eine ganz andere Autonomie, auch so eine Art von durchaus auch Flows von Automatisierung dahinter habe, wo ich potenziell auch Backend-Systeme habe, die eine Rolle spielen. Und da habe ich dann, das ist natürlich sehr abhängig von meinem Use Case, brauche ich diesen Katalog von Modellen. Und da ist dann genau dieser Ansatz, wieder mit Open Source zu agieren und dann auch Punkt. Ja. Es liegt in der Grundnatur von generativer KI, dass die KI etwas generiert, was nicht eins zu eins vorhersehbar ist. Insofern muss ich mir als Unternehmen Gedanken darüber machen, wie schaffe ich eine Governance über die Begrifflichkeit. Und das ist am Schluss etwas, wo das jeweilige Modell eine Rolle spielt, wo ich auch mir Gedanken darüber machen muss, welches Risiko verbinde ich mit bestimmten Modellen. Und Risiken können dabei in verschiedene Richtungen liegen. Das kann auch eine Frage sein, welches Modell befüttere ich mit welchen Daten, weil ich Angst habe, was mit meinen Daten passiert. Das können Fragestellungen wie Intellectual Property dahinter sein. Das können natürlich auch Fragestellungen sein, wie ist das Modell auch. Da gibt es ja auch entsprechende, dieser Plattform und Katalog denken über jeweils die Model Card, wo ich dann auch ein Gefühl dafür habe, wie schneiden denn die Modelle dann auch in entsprechenden Scores ab. Also auch da ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Modell ist da der richtige Ansatzzweck. Und ich sollte mir auch Gedanken darüber machen, wie schaffe ich auch Guardrails. Also wenn ich über KI in einem komplexeren Umfeld spreche, sollte ich auch Gedanken darüber machen, wie schaffe ich denn auch Guardrails zu setzen. Das ist zum einen, wie setze ich mein Modell auf, aber auch, wie sichere ich meine KI auch ab gegenüber einem Prompt, der vom User kommt, der genau darauf abzielt, das Modell zu Aktivitäten zu verleiten, die es nicht tun sollte. Also auch dabei Guardrails im Input und im Output zu schaffen, die absichern, dass ich da entsprechend keine unerwünschten Ergebnisse habe. Diese Guardrails wiederum können auch eigene Modelle im Sinne von Small Language Modellen sein, die genau diesen Sicherheitsfeature in meine KI-Anwendung mit einbringen. Also immer wieder da in dem Punkt, dass wir über mehrere Modelle sprechen, sozusagen, das ist eine Dimension, die ich dabei brauche. In jedem Fall kann ich behaupten, Modelle, die Open Source sind, die eine klare Datentransparenz haben, sehe ich mit einem besseren Risiko, weil ich einfach mehr mehr Transparenz darüber habe, was ich in den Modellen habe. Ein Modell, was kleiner ist, lässt sich auch leichter überwachen. Ich bin nicht in diesem, auch ich habe Transparenz, nicht diesen Blackbox-Aspekt. Ich habe kleinere Modelle, die aktiv sind, wo ich dann auch, gerade wenn wir über agentische AI reden, auch mehr Transparenz über die Erklärbarkeit schaffe, was hat das Modell gemacht. Ich kann deutlich besser dokumentieren und es ermöglicht mir auch leichter, dann am Schluss im Sinne von einer AI-Governance und Monitoring über das Ganze zu legen und dann professionell zu managen, dass ich eine KI aufbaue. In jedem Fall ist es aber ein wichtiges Thema, mit dem ich mich als Unternehmen beschäftigen muss. Und ich würde behaupten, AI-Governance hat viel damit auch zu tun, in eine professionelle Art und Weise mit KI-Produktion zu kommen. Also wirklich KI in so eine Art KI-Produktionsstraße in meinem Unternehmen zu schaffen, wo ich sage, okay, ich weiß genau, wie so ein Entwicklungszyklus abläuft und ich weiß, wann ich welche Dinge dokumentieren muss und ich kann meine Risiken klar beziffern und ich kann genau dokumentieren, wo habe ich welche Modelle und ich kann auch Use Cases genau definieren und ich kann aus den Use Cases ableiten, welche KPIs ich, weil dahinter bestimmte Risikoklassen im UI-Eck liegen, entsprechend messen. Diese Art von Fähigkeit und das am Schluss auch in, sagen wir mal, Dashboards zur Verfügung zu stellen und zu überwachen, diese Art von Fähigkeiten sollte ich als Unternehmen mir aneignen, weil ich es darüber auch schaffe, schneller von diesen Ideen und von den Use Cases und Piloten, die wir ja ganz viel gesehen haben, zu am Schluss produktiver Nutzung zu kommen, weil der Weg dahin einfach klar definiert ist und ich es auf eine Art professionellen Art und Weise umsetze und auch meinen Stakeholdern zeigen kann. Also wenn ich dann so an einen Betriebsrat, der vielleicht in einem Personalumfeld darauf schauen möchte, oder aber wenn ich dann eine Regulationsbehörde habe, die drauf schauen möchte, oder ich eine Rechtsabteilung habe, die drauf schauen muss, natürlich auch ganz anders damit zeigen kann, wenn ich entsprechend einen sauberen Prozess dahinter habe.
Ja, ist mir jetzt klar geworden. Ich würde auch noch gerne zu einem anderen Punkt kommen. Du hast schon mehrmals den Aspekt Open Source angesprochen. Mhm. Inwieweit ist ein Open Source bei den KI-Modellen eine Art Game Changer? Weil die klassischen großen KI-Modelle, ChatGPT und so weiter, mit denen wir ja vor 2-3 Jahren in die Diskussion eingestiegen sind, waren ja alle in meinen Augen Closed Source. Warum ist das jetzt, warum kann Open Source da aus deiner Sicht ein Game Changer sein?
Also wir haben das im Laufe des Jahres gesehen, dass wir mal so, gibt eine schöne Darstellung, wo man dann sieht, okay, wie haben sich die Closed-Source-Modelle entwickelt, und ich sage, die haben so einen Vorsprung von irgendwie 2, 3, 4 Monaten gehabt, und man dann dagegen schaut, wann hat eine Open-Source-Entwicklung das gleiche Ergebnis in so einer Performance erreicht, dann haben wir vor ein paar Monaten gesehen, so Anfang des Jahres würde ich sagen, dass Open-Source Closed-Source eingeholt hat, im Sinne von Open-Source hat die im Sinne von Innovation, im Sinne von Ergebnis ebenbürtig zu den Closed-Source-Modellen erreicht. Wir sehen aber auch, dass die Open-Source-Modelle das gleiche Ergebnis erreicht haben mit kleineren Modellen. Also im Sinne von, wir sind wieder kostengünstiger und ich kriege das gleiche Ergebnis mit weniger Ressourceneinsatz und bin dann am Ende dann auch entsprechend deutlich günstiger. Das ist sozusagen, ich kann das gleiche Ergebnis erzielen, das ist das eine. Auf der anderen Seite erlaubt uns Open Source eine andere Innovationsgeschwindigkeit, weil ich in einer Open Source Welt davon profitieren kann, was andere entwickeln. Und ich wiederum auch Dinge, wenn ich sage, ich contribute zur Community und ich liefere meinen Beitrag zur Community, dann kann ich entsprechend auch von den Entwicklern in der Community profitieren und habe insgesamt höhere Innovationszyklen. Das ist auch etwas, was wir in den Vergleich der Modelle und der Performance auch sehen, dass die Anzahl der Open-Source-Modelle, die wir am Markt sehen, und auch die Anzahl der Open-Source-Modelle, die extrem gute Ergebnisse liefern, signifikant über die letzten Monate gestiegen ist und auch inzwischen deutlich die Closed-Source-Modelle outperformen.
Da habe ich jetzt ein Verständnisproblem. Wir hatten ja vorher sehr darüber diskutiert, unter anderem Small Language Modell, dass ich meine Daten als Unternehmen bei mir lassen kann. Mhm. Open Source lebt jetzt, und da weiß ich es jetzt nicht, bezieht sich Open Source im Zusammenhang von der KI dann, dass das wirklich meine Daten alle kriegen, oder bezieht sich der Open Source Gedanke darauf, dass wie dieses Modell selber arbeitet, also die Algorithmen, die dahinter stecken, dass die in der Community geteilt werden?
Machen wir es mal konkret. Vielleicht wird es da jetzt ein bisschen klarer.
Gerne.
Nehmen wir mal sozusagen, wir nehmen ein Granite-Modell, Open Source, und so ein Granite 3.0, Granite 3.1-Modell ist so die Basis. Ist Open Source verfügbar. Und jetzt spielen wir wieder das Spiel. Du bist der Unternehmer und vielleicht produzierendes Gewerbe, stellst Maschinenbau. Das ist die typische Branche in Deutschland, stellst Maschinen her. Und diese Maschinen können auch durch KI irgendwo angesprochen werden, und du hast Kunden, die, sag mal, das ist ja auch ein erklärungsbedürftiges Produkt, das ist jetzt nichts, was für den Consumermarkt, das heißt, deine Kunden sind auch Unternehmen, die auch das vielleicht in eigenen Produktionsstrecken einsetzen, und insofern, deine Kunden wollen KI auch nutzen, um mit deinen Maschinen arbeiten zu können. Dann wäre ein Gedanke, dass du dass du ein Modell entwickelst auf Basis von, oder dass du dann das ein Granite-Modell dein Wissen und Fähigkeiten ergänzt, die du beschreibst auf Basis von deinen unternehmensspezifischen Daten, vielleicht Wissen über Schnittstellen, Wissen über Verhalten der Maschinen, und dieses Wissen so beschreibst, dass es der Open-Source-Community zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, du erlaubst es der Community, also sprich Kunden oder Dienstleistern, die rund um deine Maschinenproduktion mit KI arbeiten wollen, ihn mit diese Open-Source-Komponenten zu nutzen, um darauf basierend dann KI-Anwendungen zu schreiben, die mit deinen Maschinen entsprechend arbeiten, mit deinen Robotern oder was am Ende die Maschinen dann tun. Das beschreibst du. Aber es gibt dann noch vielleicht aber auch Zulieferer, und das stellst du der breiten Community zur Verfügung. Das heißt, das können Kunden, das können Dienstleister nutzen und können auf der Basis dann entsprechend besser mit deiner Maschine umgehen. Jetzt gibt es vielleicht noch einen Zulieferer, der auch oft in deinem Umfeld unterwegs ist, stellt auch Funktionalitäten zur Verfügung. Jetzt kann ich dann als in diesem Ökosystem, kann jemand Drittes sagen, okay, ich finde das ganz cool, dass ich die Schnittstelle auf der Maschine zugreifen kann, und der Zulieferer, der oft in dem gleichen Kontext tätig ist oder vielleicht irgendwie in einer ähnlichen Produktionsstrecke oft gemeinsam genutzt wird, von dem nehme ich mir ebenfalls die Beschreibung und die Fähigkeiten und das Wissen hinzu, ergänze das in ein separates Modell und ergänze das zu einem dritten Modell und habe dann die Möglichkeit, genau in der Kombination von deinem Roboter mit dem Zulieferer, dem Partner, auch genau dieses Szenario anzusprechen. Das heißt, ich als Endkunde habe plötzlich viel mehr Möglichkeiten und habe einen ganz anderen Innovationszyklus, weil man sich gemeinsam dabei bedienen kann. Und am Schluss profitieren alle. Weil sowohl du wirst mehr Maschinen verkaufen, weil das deine Kunden die Maschinen intensiver einsetzen. Der Dienstleister, der Berater kann andere ganz andere Beratung seinen Kunden anbieten. Der Kunde profitiert, weil seine Systeme besser integriert sind, weil die Systeme miteinander interagieren können. Insofern, da ist eine Community, die dann daraus profitiert und dann in sie als Ökosystem einen höheren ROI erzielt. Und das lebt davon, dass wir verschiedene Player haben, die am Schluss zu dieser Community contributen und entsprechend eine Entwicklung liefern. Du als Unternehmen profitierst aber auch, weil du sagst, okay, jetzt kommt ja von außen ein Input. Du kannst dir natürlich auch sagen, okay, es gibt Dinge, die mache ich offen, öffentlich für die Community. Aber es gibt auch ganz spezifische Dinge, die du nur in deinem Unternehmen nutzen willst, weil du dann das nächste Release von deinem Roboter an den Markt bringen möchtest und dort bestimmte Dinge einfließen lassen möchtest. Dann kannst du auch sagen, okay, ich nehme zwar das Basismodell und ich nehme bestimmte Dinge, die ich aus der Community brauche, aber ich behalte trotzdem meine eigenen Ergänzungen für mich und generiere mein ganz eigenes Modell auch für mein Unternehmen. Also insofern dieses Szenario, ich nutze es rein für mein eigenes Unternehmen, ist natürlich trotzdem möglich. Aber es ist auch möglich, eben ganz eigene kommerzielle Anwendungen darauf zu entwickeln.
Vom Grundgedanken her liege ich da komplett falsch, wenn ich jetzt sagen würde, das erinnert mich ein bisschen an den Marktplatzgedanken, über den wir im Zusammenhang mit den IoT-Plattformen vor 5 bis 10 Jahren diskutiert haben. Da hatte ich ja auch die Idee, ich als Maschinenbauer stelle jetzt eine Maschine her mit Schnittstellen eben zu den IoT-Devices und stelle einen Marktplatz zur Verfügung, wo andere dann noch mit zusätzlichen ergänzenden Services agieren konnten.
Absolut, und alle profitieren davon. Also, und wir sehen auch, das sind Studien, die wir demnächst veröffentlichen, Kunden, die heute schon auf Open Source setzen und also wenn wir sozusagen unsere Kunden befragen und schauen, welche Ergebnisse erreichen sie und wo so stehen sie sozusagen so in dem AI-Reifegrad in ihrer Journey, dann sehen wir, dass Kunden, die auf Open Source gesetzt haben, gegenüber Kunden, die in einer, sagen wir mal, Closed Environment befinden, dass Kunden, die in einer Open Source Environment unterwegs sind und einfach die auf Open Source gesetzt haben, deutlich weiter in dieser Journey sind und vor allem auch einen besseren ROI erzielen, plus 10% mehr, was signifikant ist. Und insofern ist das, es zahlt sich aus, genau in die Richtung zu denken, weil ich bin da flexibler, ich bin transparenter und ich kann am Schluss auch einen ganz klar besseren, kosteneffizienten Weg fahren. Und kann viele Herausforderungen, die ich als Unternehmen habe, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie kriege ich meine Daten integriert, wie schaffe ich es, über hybride Clouds zu arbeiten, wie schaffe ich es, mit kleinen Modellen zu arbeiten, da habe ich ja aus einer Open-Source-Community heraus natürlich einfach tolle Impulse, die mir da Antworten liefern.
Da bin ich ja ganz bei dir, was die Vorteile anbetrifft. Nur ist das Ganze nicht befinde ich mich da nicht auf einem sehr schmalen Grat, wo ich die Gefahr laufe, wenn ich zu viel preisgebe, dass ich damit womöglich mein eigenes zutiefstes Prozess-Know-how womöglich auch meinem Konkurrenten preisgebe.
Diese Entscheidung musst du als Unternehmer treffen. Was gebe ich raus und was gebe ich nicht raus? Das ist richtig. Es spricht auch nichts dagegen, auf Open Source zu setzen, aber von deinen Entwicklungen gar nichts rauszugeben. Es gibt keine Verpflichtung, die Entwicklung wieder zurückzuspielen. Aber es gibt die Möglichkeit und die Fähigkeit, darüber auch eine Community für den eigenen Zweck entsprechend zu treiben. Und gerade das eigene Prozesswissen, das will ich ja mit KI in Verbindung bringen. Und da ist Open Source als Basis oder gerade auch so ein Granite-Modell ergänzt um die Fähigkeiten, die dann in deinem Prozesswissen daraus deine ganz eigene KI, dein ganz eigenes Modell entwickelt zu haben, was du effizienter in deinem Environment betreiben kannst. Wir hatten ja über Hybrid Cloud gesprochen und wir haben dann eventuell auch On-Premise bei dir im Unternehmen. Diese Fähigkeit ist ja als solches schon extremer Wert. Und wie gesagt, wir sehen, dass wir darüber auch einen echten ROI generieren. In jedem Fall, also mal wieder bei AI Governance, wir müssen schauen, dass man einen Blick darauf hat, was passiert eigentlich in meinem Unternehmen. Und es ist auch, glaube ich, gut, sich darüber Gedanken zu machen, dass man KI-Fähigkeiten auch zur Verfügung stellt im eigenen Unternehmen, weil was ich bei Unternehmen durchaus auch sehe, ist, dass sich inzwischen so ein bisschen so Schatten-KI auch entwickelt hat, im Sinne von Mitarbeiter gehen im Guten, etwas Gutes zu erreichen, fangen sie an, sowieso KI zu nutzen, weil das Unternehmen nichts zur Verfügung gestellt hat. Und dann werden plötzlich Tools genutzt, die man gar nicht hätte nutzen dürfen. Und plötzlich ist das Wissen an der Stelle draußen.
Das da kann ich leider nur schmunzeln.
Ja, das ist, glaube ich, ein Spagat oder eine Herausforderung, mit denen Unternehmen umgehen müssen und die sie mit entsprechenden Governance, mit entsprechenden Regeln, aber sicherlich vor allem auch mit Dingen, die sie einfach erstellen und zur Verfügung stellen, auch lösen werden.
Wir haben jetzt sehr lange auch darüber diskutiert, inwieweit SLMs das KI-Business verändern. Ich sehe noch eine andere, weitere Veränderung auf uns zukommen. Bislang ist ja die ganze KI-Diskussion sehr stark über diese ganzen Co-Pilots, also über von Assistenten geprägt. Nur die neueste Entwicklung scheint ja zu sein, eher weg von den Assistenten hin zu einer agentenbasierten KI. Da würde mich am Anfang mal interessieren, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Agenten versus Assistenten?
Ja, also so ein bisschen hat es ja unser Gespräch ja schon angeklungen. Also, ja. Und der Assistent, der ist, es hat neulich jemand so schön das Bild gesprochen, hey, wie ist, wenn ich bin Schauspieler, dann ist mein Assistent oder ich Buchautor oder etwas in der Form, dann ist mein Assistent oder meine Assistentin ist dann derjenige, der für mich Termine ausmacht. Vielleicht mal einen Kaffee bringt oder irgendwie einen Text abtippt oder so etwas. Also die Art von Tätigkeit.
Ich hätte es fast gesagt, es ist der Butler.
Oder Butler, also ja, vielleicht ist das ein anderes Wort, aber mir geht es darum, diese Art von Tätigkeit, diese Art von Mehrwert liefert mir, was ja an sich auch Effizienzgewinn für mich ist, aber im Sinne von, ich erreiche deutlich mehr, wenn man so an den Agenten denken, wenn man sagen, okay, der Agent für den Schauspieler oder für den Buchautor, der Agent ist proaktiv, der Agent macht Dinge autonom und bringt mich weiter und nimmt mir Tätigkeiten komplett ab, die ich gar nicht mehr tue. Das heißt, wir haben so einen Autonomieaspekt darin. Wir haben auch, und wenn wir jetzt auf die KI-Welt zurückkommen, wo unterscheiden wir Assistenten und Agenten, da würde ich sagen, da gibt es so ein paar Merkmale, die da sehr klar sind. Das ist auf der einen Seite die Frage, wie autonom ist das System? Und zweite Frage ist, wie viel Werkzeuge dahinter werden denn eigentlich angesprochen? Also ich würde sagen, wir sind dann in einer agentischen Welt, wenn wir auch die Fähigkeit haben, mit Backend-Systemen zu interagieren und wenn wir da auch so Dinge wie, man macht auch mal einen API-Call passieren oder man fragt mal eine Dinge aus der Datenbank ab oder es wird auch mal einen E-Mail-Versand gemacht und es werden da auch einige Entscheidungen selbst getroffen, also wirklich Dinge autonom machen, eine Art von Automatisierung dahinter zu passieren. Das ist für mich so ein Grundkriterium. Und Agenten sind oft damit verbunden, dass ich wegkomme von diesem Ansatz. Ich als User sitze vor dem einen LLM und schicke meine Frage dahin und kriege darauf eine Antwort. Eventuell vielleicht mit irgendwie noch einer Wissensdokumentation in einer Art von einem RAG-System dahinter. Mehr hin zu dem Aspekt, ich als User stelle meinen Request und das ist eben nicht eine einfache Frage, sondern wirklich einen Request mit einem größeren Umfang, wo ich vielleicht auch ein bisschen mehr Kontext mitgebe. Und diese Aufgabe, die dann zu lösen ist, die wird von dem KI-System über mehrere Modelle potenziell gelöst. Da gibt es auch Aspekte, wo man auch drüber nachdenkt, sich einen Plan zu machen, wie wird denn das Problem gelöst, also so zu überlegen, es in Teilprobleme zuzulegen, dabei dann diesen ganzen Katalog von Werkzeugen, die der Agent zur Verfügung hat, auszuspielen, um dann am Schluss eine Lösung zu generieren, die aber auch dokumentiert ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal im Sinne von, wo differenzieren ist, Agenten liefern auch ein ganz anderes Level von Erklärbarkeit mit sich, die auch uns helfen, dann auch wirklich zu verstehen, wie kam der jetzt der Agent dann am Ende zu dem Ergebnis. Und ist eine ganz andere Art von Komplexität von Aufgaben, die auch eine ganz andere Art von Werthaltigkeit mitbringen.
Ich lege jetzt vor, bin ich ja gerne in die Unternehmerrolle geschlüpft, die lege ich jetzt mal ab und argumentiere jetzt nur rein als Journalist. Ja, der Gedanke der Agenten, auch der Gedanke an autonomes Handeln überzeugt mich durchaus. Wenn ich jetzt aber mir dann Deutschland anschaue, ist in Deutschland für eine agentenbasierte KI überhaupt bereit? Wenn ich zurückdenke, die letzten 2-3 Jahre, wo wir schon bei der einfachen KI elend lange Diskussionen hatten, was darf eine KI überhaupt und ist das Ganze nicht gefährlich und nicht sogar Teufelszeug. Wenn ich jetzt höre, ich steige in die Diskussion ein und sage, Ich habe jetzt auch noch eine autonom agierende KI. Also ich, tut mir leid, stelle ich mir vor, wenn das in der breiten Öffentlichkeit ankommt, dass mir dann ein Sturm der Entrüstung entgegengeht.
Das ist ja die Frage, was ist das typische deutsche Unternehmen? Weil ich glaube, dieses Durchschnittsunternehmen gibt es ja nicht. Deshalb hat glaube ich auch die Herausforderung, mit so einem Einheitsmodell ein durchschnittliches Unternehmen abzudecken, das funktioniert nicht. Wir sehen ja, wenn wir uns anschauen, wie weit sind Unternehmen, ich habe ja schon die Studien angesprochen, wir sehen so irgendwo, ich sag mal, so 15% der Unternehmen sind so für uns so die Frontrunner, die AI-Leader, und dann gibt es so diesen Longtail, wo wir sagen, das sind diejenigen, die in der Lernphase sind. Und wenn ich mir die Leader anschaue, dann reden wir auch in Deutschland mit den Leadern heute über Agenten. Die Leader, die haben alle sich mit Hybrid Cloud auseinandergesetzt. Die haben inzwischen verstanden, dass man über verschiedene Modelle arbeiten muss. Sie haben sehr viel darin investiert, eigene Daten in Richtung der Modelle zu bringen. Und ich sehe bei den Leadern heute, dass sie sich mit Agenten auseinandersetzen. Und es gibt zwei schöne Cases, die ich jetzt gerade in dieser Woche mit dem Team hier besprochen habe, wo wir in Deutschland jetzt wirklich erste Kunden hatten, die sich mit Agentenpiloten gefahren sind. Und das eine Beispiel würde ich vielleicht mal beschreiben, um so ein bisschen erklären, was da eigentlich so passiert. Weil was das Unternehmen macht, ist, sie hat den Ansatz, sie wollen ihren Einkauf automatisieren. Und die Herausforderung ist, dass der Einkäufer, der verantwortlich ist für sozusagen alles, was das Unternehmen so braucht, kriegt dann die sogenannte BANF, also die Bestellanforderung, wie das so schön im Deutschen immer heißt. Und darin ist dann beschrieben, was gebraucht wird. Und das kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann hochkomplexe Dinge sein, die irgendwo in der Produktion gebraucht werden, vielleicht irgendwelche Maschinen, das können Verbrauchsgüter sein, das kann aber am Schluss auch was ganz Einfaches sein, dass irgendwie ein Monitor kaputt ist und man braucht einfach exakt denselben nochmal. Oder aber es sind Bleistifte oder was auch immer. Eine riesen Bandbreite. Und da bekommt der einzelne Einkäufer 50 bis 100 Stück pro Woche abzuarbeiten. Das heißt, er muss irgendwo 10 bis 20 solcher Dinge pro Tag abwickeln mit der ganzen Bandbreite. Da sind dann ein paar Dinge, wo man bisher einfach gesagt hat, die schieben wir einfach durchs SAP und da, wo wir es bisher bestellt haben, holen wir es wieder und da gibt es dann keinen Rabatt, aber einfach damit es schnell erledigt ist, wickeln wir die ab. Und dann gibt es natürlich die hochkomplexen Dinge, wo der Einkäufer selber rein will und wo es dann vielleicht auch nicht in einem Tag abgewickelt ist, sondern man das dann auch ein bisschen Arbeit reinstecken möchte. Aber gerade diese hochvolumigen, kleinteiligen Bestellungen, da kann ich es ja in einem KI-System mir vorstellen. Was mache ich jetzt mit dem KI-System? Ich gebe dem KI-System mit. Und was wir da merken, es ist für alle Seiten werthaltig. Es ist sowohl, also zum einen, es ist eine Tätigkeit, die ich ausgliedern kann für so, sagen wir, diese einfachen Produkte. Und der Einkäufer wird davon entlastet. Das macht der Bot. Der kriegt am Zuschuss kriegt er nur das grüne Häkchen, ist bestellt und wird dann geliefert. Für den Lieferanten wiederum kann er hier in eine ganz andere Interaktion eingehen. Das ist durchaus ein Feedback, was wir in diesem Szenario schon mit mehreren Kunden gehört haben. Der Lieferant schätzt dieses Szenario durchaus, weil er in der Lage ist, mit dem Chat-Interface auch nochmal andere Diskussionen zu führen, wofür der Einkäufer sonst üblicherweise keine Zeit hat. Und er kann auch im Sinne von, okay, Gesichtswahrung kann er durchaus mal ein paar Rückfragen stellen und kriegt auch, also das Modell ist da ja geduldig. Und er hat auch ist es nicht in einen Verhandlungstermin von irgendwo 10, 15 Minuten gepresst und hat auch die Möglichkeit, nochmal selber sich zurückzuversichern, nochmal zu sprechen. Also da die Fähigkeiten, wirklich mit dem Bot anders zu agieren, als ich mit dem Einkäufer agieren, als Menschen würde, ist etwas, was Lieferanten an der Stelle wertschätzen und diesen Prozess insgesamt effizienter macht. Und wir sehen auch, dass Kunden, die mit diesem Bot gearbeitet haben, gerade in diesem Umfeld plötzlich auch Rabatte erzielen, die sie vorher nicht erzielt haben, weil sie einfach es nie versucht haben, in dem Kontext irgendwelche Angebote oder Ähnliches einzuziehen. Insofern Dinge an der Stelle wirklich auch Geld sparen. Und das ist so ein Case, wo ich sagen kann, das sehen wir heute schon. Das machen heute Unternehmen in Deutschland schon, sich damit zu beschäftigen. Und es ist für alle Seiten werthaltig. Und ich kann es gut auch eingrenzen im Sinne von, ich kann dann auch klar definieren, wie der Bot agieren soll und kann dann diesen über agentisch dann entsprechend auch eine Problemlösung schaffen. Und ich habe darin wirklich kleinteilige Aufgaben, wo ich spezialisierte Modelle potenziell dahinter habe, wo ich dahinter verschiedene Backend-Systeme habe, die ich dann anschließen muss. Und ist super spannend, wenn ich jetzt sage, okay, auf Basis von solchen Piloten habe ich dann schon, sagen wir mal so, agentische Blueprints und habe agentische Templates im Sinne von, das ist ein Szenario, was ich im Einkauf, im Procurement sehe. Aber man könnte auch denken, es gibt auch Szenarien, die ich in einer Personalabteilung häufiger sehe. Oder man kann auch an Vertriebs- oder an Supply Chain Fachbereiche denken. Also Querschnittsfunktion, die ich in ganz vielen Unternehmen habe, wo man dann auch sozusagen bestimmte Templates immer wieder verwenden kann, dann Agenten einfach heranziehen zu können und zu sagen, diese Agenten sozusagen als Template gibt es schon aus einer Plattform und dann habe ich dahinter, muss ich meine Backend-Systeme nur noch anschließen, aber die APIs sind alle schon vordefiniert, also diese Skill-Fähigkeiten, die am Schluss die Fähigkeiten, die KI-Modell braucht, werden schon mitgeliefert. Da sehe ich ein großes Potenzial in den nächsten Jahren, wirklich dann auch in diesen Aspekt reinzukommen. Jetzt sind wir effektiv, erreichen wir auch ganz andere Level von ROI.
Bleib mal bei deinem Beispiel mit einem Einkauf. Könnte dann ein agentisches Modul beispielsweise sein, das Modul Kommunikationsfähigkeit. Du brachtest ja als Beispiel, dass dann der Bot, der Agent, eben mit dem Lieferanten kommuniziert hat. Das ist zum Beispiel ein so ein Agent wäre einfach der Agent Kommunikation.
Genau, ein Element ist dann die Kommunikation. Und da kann es durchaus sein, dass ich für diese Kommunikation mir sogar ein Large Language Modell nehme, weil ich sage, okay, diese Kommunikation, für rein sprachlich will ich dann ein Large Language Modell haben. Das kann dann eine Entscheidung sein.
Und als anderes Beispiel dann, du hattest den Monitor als Beispiel genommen, für den nehme ich dann zum Beispiel ein SLM, weil ich sage, für meine Bildschirmarbeitsplätze habe ich ein relativ begrenztes Anforderungsprofil.
Also der Monitor, den hatte ich jetzt vor allem verstanden als, ich sag mal, ein Element, was ich jetzt hier beschaffen kann, um so ein bisschen das zu beschreiben. Ich würde sagen, ich habe ein SLM, was ich dann spezialisiert mache, was versteht, wenn jemand sagt, ich brauche einen Monitor, der hat so viel Zoll, das nachher umzusetzen und zu schauen, okay, welche Bestellungen hatten wir im System und was sind daraus resultierend eventuell dann die jeweiligen typischen Preisniveaus, in denen wir uns bewegen, also was sind gute Referenzpreise, wenn ich jetzt ein Angebot bewerten kann, dann ist diese Frage, ist das ein gutes, was sind bis, also das zu übersetzen, diesen Request und das in eine Abfrage gegen meine eigenen Backend-Systeme zu schaffen oder gegenüber einem Preisvergleich zu schaffen, das könnte so eine Fähigkeit sein, wo ich sage, da nehme ich jetzt ein kleines Modell, was dieses spezifische Domänewissen hat. Und dann gebe ich einem anderen Modell, das weiß genau, wie meine Regeln bei uns im Einkauf sind, wo ich dann das verstanden hat, okay, das sind unsere Zahlungsbedingungen, das verstanden hat, wir sind in einem Bereich, der üblich ist, der versteht, kann ich jetzt hier einen Zuschlag geben für dieses Angebot, das ist ein gutes, also ja oder nein, also sozusagen diese Fachspezifika aus einer Einkaufsperspektive, was ist jetzt eine gute Entscheidung, was ist keine gute Entscheidung, könnte ein anderes Modell sein, was in diesem agentischen System dann agiert. Und dann habe ich so ein kleines Set von sehr spezifischen Agenten und oben drüber habe ich so einen Orchestrierungslayer. Und dieser Orchestrierungslayer orchestriert diese vielen kleinen spezifischen Funktionen. Und diesen Orchestrierungslayer, den brauche ich natürlich. Der ist aber, das ist etwas, wo ich dann, und das ist das Beispiel, was ich gerade meinte, wo ich dann sagen kann, so eine Orchestrierung kann mir ja den Blueprint auch mitbringen, im Sinne von Einkauf funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Und das funktioniert sowohl im Pharma-Bereich wie auch im Maschinenbau, wie auch, you name die Industrie, also in den verschiedenen Branchen agiert das sehr ähnlich. Das heißt, dieses Template, diesen Blueprint kann ich wiederverwenden. Und dann hole ich aber mein spezifisches Modell für mein Einkaufswissen. Das will ich vielleicht dann als Unternehmen noch ergänzen und sagen, okay, hier sehe ich dann auch nochmal die Möglichkeit, mich auch zu differenzieren und dann entsprechend was mit das noch zu anzupassen. Oder aber ich nehme die Fähigkeiten, die eben entsprechend schon mitkommen mit all dem aus der Plattform.
Die Idee dieser agentenbasierten KI klingt für mich faszinierend. Doch was fehlt uns denn in der Praxis noch, dass diese Technologie wirklich 2025 zum großen Siegeszug starten kann?
Ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was die AI-Leader ausmacht. Was ich Unternehmen empfehlen würde, ist, Fähigkeiten aufzubauen, dass ich mit Daten und dass ich meine Daten mit der KI in Verbindung bringe, im Sinne von, dass ich Fähigkeiten aufbaue, auch eigene Modelle zu entwickeln, dass ich Fähigkeiten aufbaue, meine eigenen Daten zu verstehen und dass ich mir Gedanken darüber mache, auf welcher Plattform betreibe ich das und dann wirklich KI in einem at Scale durchzuführen. Und für diese Plattform muss man sicherlich eine ganze Reihe von Dingen beachten. Und da haben wir jetzt über die Fähigkeit, dass ich einen Katalog von verschiedenen Modellen brauche, dass ich Open-Source-Modelle nutzen kann, dass ich viele kleine Modelle habe, dass ich viele Modalitäten betrachten kann. Das sind so Dinge, die ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall aber auch die Fähigkeit, eine Governance darüber zu legen und das über die verschiedenen, über Modelle von verschiedenen Herstellern und sicherlich auch auf verschiedenen Clouds und auch über das, was bei mir im eigenen Unternehmen passiert. Das sind, sagen wir so, die Schwerpunkte, die ich Unternehmen an die Hand gebe. Und wenn Sie das sage, dass damit müssen Sie sich beschäftigen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir dann eine gute Grundlage und dann ist am Schluss, und da glaubt das immer dann, wenn ich jetzt so auf die deutschen Unternehmen in Deutschland denke, sind wir da auch in einem guten Umfeld, weil ich glaube, was deutsche Unternehmen gut können, ist so das eigene Prozesswissen, das eigene Domainwissen am Schluss in tolle Angebote am Markt, in Innovationen umzusetzen und auf Basis von solch einem, von einer solchen Plattform, von dieser Basis an Fähigkeiten werden Unternehmen in Deutschland sicherlich den Schritt hervorragend meistern, es dann auch in ihre Produkte und ihre Angebote am Markt zu bringen.
Ich glaube, dieser Ausblick war auch ein sehr guter Schlusspunkt. Deswegen an dieser Stelle an dich nur ein recht herzliches Dankeschön, dass du da warst. Du hast uns sehr interessante Informationen vermittelt.
Vielen Dank. Es war mir eine Freude, Jürgen.
Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast war Rolf Löbisch, Head of AI bei IBM in der Dachregion. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.